Goed. Bitte um eure Aufmerksamkeit. Heute Nacht ein letzter Strich an eure Kerkerwände und morgen lacht die Freiheit. Ja? Ich dachte euch heute Abend einen ehrlichen buddhistischen Vortrag zu geben. Und möchte etwas sagen zum Thema der vier Wahrheiten, der vier edlen Wahrheiten, genau genommen. Und dem, was die bedeuten können für unser Leben. Ich hoffe, einige sind in den letzten Tagen, stellt sich als nützlich heraus in eurem Leben. Das ist immer das Überzeugendste, wenn Dinge helfen. So. Denke ich, bin ich irgendwie zu einer Wertschätzung der Lehre des Buddha gekommen, einfach durch konkrete Hilfestellung, die ich darin gefunden habe. Die Darlegung der vier edlen Wahrheiten sind vielleicht die größte Verallgemeinerung der Darlegung des Buddha. Wenn ihr euch das so vorstellt, wenn ihr das Land vermisst, dann gibt es so Luftaufnahmen. Und einige dieser Luftaufnahmen, die finden sehr tief über dem Gelände statt und andere Luftaufnahmen finden ein bisschen weiter über dem Gelände statt. Und dann gibt es weit, weit oben Luftaufnahmen. Dann gibt es Satellitenaufnahmen. Also die Landschaft der buddhistischen Darlegung, wenn ihr die vier edlen Wahrheiten nehmt, das ist so die Satellitenperspektive. Da, das ist sehr, sehr, von sehr, sehr weit oben. Der Buddha selbst hat seine Darlegung der vier Wahrheiten verglichen mit der Spur eines Elefanten. So wie in dem Fußabdruck des Elefanten alle Fußabdrücke anderer Tiere Platz haben, so hat in der Darlegung der vier edlen Wahrheiten alle anderen kleinteiligeren Darlegungen Platz, ja, haben Platz. Und so macht es Sinn, dass die Darlegung der vier Wahrheiten einen hohen Stellenwert einnehmen. Der Buddha spricht zum ersten Mal von diesen vier Wahrheiten kurz nach seiner Erleuchtung, nach seinem Erwachen. Er wandert nach einigen Wochen, die er nach dem Vollmond im Mai verbringt, in Bodh Gaya, in der Wonne seiner Erwachenserfahrung und in der detaillierteren Ausarbeitung seiner Erkenntnis, verbringt er einige Zeit und dann wandert er rüber von Bodh Gaya nach Benares. Benares ist eine brahmanistische Hochburg zu seiner Zeit und er wird zeitlebens nie in Benares einen Vortrag geben. Er geht an einen Vorort vor Benares, das ist etwa 15 Kilometer außerhalb, das heutige Sarnath, und dort findet er seine früheren fünf Schüler. Das ist ungefähr zu derselben Zeit im Jahr wie jetzt, ja, das findet statt. Asala Pucha, das ist der Vollmond im Krebs, das ist der Juli-Vollmond, der vor einer Woche war. Ja, ein bisschen mehr als einer Woche. Und das ist die Zeit, in der er seinen alten fünf Mitasketen, die sich von ihm abgewendet haben, weil er begonnen hat, wieder zu essen und er seine Schmerzensaskese aufgegeben hat, denen begegnet er und ihnen gibt er eine erste große Darlegung seines Verständnisses, seines neu gewonnenen Verständnisses der Dinge. Er hatte noch zwei andere Begegnungen, während er die 11 Tage gewandert ist von Bodh Gaya rüber nach Benares. ist er einem Mann begegnet, der sich für ihn interessierte. Und dieser Mann hat gefragt: Wer bist du denn? Du siehst gut aus. Was hast du uns zu sagen? Und wer ist dein Lehrer? Und der Buddha, etwas undidaktisch, hat ihm erklärt, dass er der vollkommen Selbsterwachte sei, dass er keine Lehrer habe und dass er ein Mensch sei, der da ausgezogen sei, Götter und Menschen zu belehren. Worauf unser Mann sagte: Sehr gut für dich. Und ein Wort gesprochen hat, das heißt Hupeya, das bedeutet so viel wie: Möge es so sein. Ja. Und wendet sich weg und dreht ab und ward nie mehr gesehen. Ja. Also das war Buddhas erstes didaktisch wenig erfolgreiches Auftreten. Das zweite war eine Begegnung mit zwei Kaufleuten, die ihn großzügigerweise genährt haben, aber dummerweise keine Fragen gestellt haben. Und schließlich die erste große Lehrdarlegung ist die Begegnung mit seinen fünf alten Mitstreitern, die ihn nicht willkommen heißen anfänglich, weil sie sich von ihm abgewendet haben. Und er tritt dann zu ihnen in einem Ort, der heißt, das ist der Wildpark in Isipatana, und sagt: Habt ihr mich hier so sprechen hören, wie ich jetzt spreche? Und sie müssen Zähne knirschen und sagen: Nein, haben wir nicht. Und dann hebt er an und gibt ihnen eigentlich seine erste große Darlegung von der Ingangsetzung des Rades der Lehre. Ja? Denkt euch ein Rad, das aus sich selbst herausrollt. Dieses Rad der Lehre ist eines der großen alten Symbole für die Buddha-Darlegung. Wie ihr wahrscheinlich wisst, gibt es solche Statuen nicht sehr, die gibt es am Anfang nicht. Der Buddha zeigt wenig Interesse an einer Verehrung seiner körperlichen Erscheinung. Und dem 80-jährigen Pasena, die sagt, der 80-jährige Buddha, Pasena, die sagt: Ich bin sehr froh, der kennt ihn schon viele Jahre, hat ihn schon als jungen Asketen gesehen und unterstützt und zwischendurch immer wieder begegnet. Und Pasena, die der König sagt: Ich bin sehr froh, dich noch einmal zu sehen. Ich freue mich, dass es mir vergönnt ist, in meinen alten Tagen den Erhabenen noch einmal zu begegnen. Und der Buddha, etwas ungnädig, sagt: Ach, was willst du diesen alten Körper sehen? Es ist viel wichtiger, dass du das praktizierst, was ich unterrichte, als dass du diesem alten Körper hier noch einmal deine Wertschätzung erweist. Vielleicht aus dieser Übermittlung heraus haben die ganz frühen Schüler des Buddha zurückgescheut davor, seine Gestalt abzubilden. Und die Art und Weise, wie man die Lehre, wie man den Erwachten abbildet, sind figürlich. Ja, in den ersten, ältesten Funden, die wir haben, ist auch der leere Lotusthron auf, der Diamantsitz. Ja. Es taucht auf das Rad der Lehre mit den acht Speichen für den achtfachen Pfad, oft mit den beiden Rehen. Ja, das taucht auf, das findet ihr in Sanchi in Mittelindien und ihr findet es auf dem Chokhang in Lhasa. Ja, das ist quer durch alle buddhistischen Traditionen durchgegangen. Ihr findet manchmal eine Fußspur, quasi die beiden Fußabdrücke des Buddha für den Pfad, den er gegangen ist, der Tathagata, der so gegangene, oder jemand, je nachdem, wie man das übersetzt, der so gekommene. Ja, der so gegangene weist auf einen Buddha als transzendentes Wesen hin, und der so gekommene weist auf einen Buddha hin, der gänzlich hier angekommen ist, und man könnte daraus eine Botschaft der Immanenz ablesen. Dann gibt es den Baum des Erwachens, den Bodhi-Baum, die Ficus religiosa, die der Baum war, unter dem der Buddha seinen Wirklichkeitsdurchbruch erfahren hat. Ja, und das ist es dann ungefähr. Das Rad, der Thron, die Fußspur, der leere Diamantsitz und schließlich diesen Baum des Erwachens, den man in den alten Freskos und in den alten Bas-Reliefs immer wieder findet. So sehr zentral, dass noch vor etwas mehr als 100 Jahren englische Forscher befunden haben, bei Buddhismus müsse es sich um einen Baumkult handeln. Weil in der Mitte ihrer Darstellungen sei immer wieder dieser fleischig belaubte Baum zu finden. Es müsse etwas Ähnliches den Germanen sein, ja schließlich und so weiter. Hat sich dann herausgestellt, es war nicht ganz so. Also unser Buddha gibt seine erste Lehrdarlegung im Krebsvollmond an der Salapucha in der Nähe von Benares an seine 5 Mitstreiter und legt ihnen einiges dar. Er legt ihnen einen mittleren Pfad dar und unter anderem legt er ihnen die 4 edlen Wahrheiten dar. Und er benennt sie, die sind leicht genannt. Die erste heißt Dukkha, das ist, was wir am besten mit Ungenügen übersetzen. Die eingebürgerte Übersetzung für diesen Begriff ist allerdings Leiden. Die zweite dieser edlen Wahrheiten heißt Samudaya, das ist die Entstehung, das Aufgehen. Die dritte dieser Darlegungen heißt Nirodha. Und die vierte heißt der Pfad, der zu Nirodha führt. Ja? Dukkha Nirodha Patipatha, der Weg oder das Vorgehen, das zur Aufhebung von Leiden führt. Und in gewissem Sinne sind diese 4 edlen Wahrheiten sozusagen die Kernbotschaft des Buddha. Und je genauer man hinschaut, sind sie überhaupt keine Botschaft. Ja. Es ist nicht etwas, was es zu glauben gilt. Der Glaube an Dukkha macht uns absolut kein bisschen freier. Ja. Der Glaube an eine Entstehung von Dukkha oder eine Ursache von Dukkha macht uns auch kein bisschen freier. Der Glaube an Nirodha macht uns nicht freier und der Glaube an einen Pfad macht uns auch nicht freier. Was diese Wahrheiten zu edlen Wahrheiten macht, ist ihr veredelnder Charakter. Aber den gewinnen wir nicht durch einen Glaubensakt, sondern den gewinnen wir durch die Bereitschaft, diese edlen Wahrheiten anzuwenden. Einer meiner Lehrer hat das immer so gesagt, hat gesagt, wenn ihr in einem Kerker seid und man steckt euch einen Schlüssel zu und ihr nehmt diesen Schlüssel dankbar entgegen, hängt ihn an die Wand, fallt davor in die Knie, betet ihn an, dann wird euch das nicht befreien. Worum es geht, es ist, diesen Schlüssel zu nehmen, ins Schloss zu stecken, umzudrehen, die Pforte aufzumachen und in die Freiheit zu gehen. Das ist, wozu der Schlüssel taugt, nicht zur Anbetung oder Verehrung. Und es ist interessant zu sehen, dass das vielleicht oft Übersehene bei diesen 4 Wahrheiten ist nicht nur ihre Botschaft, sondern es ist quasi ihre Formel, weil diese Formel entspricht im Wesentlichen dem Vorgehen eines Arztes. Ja, und die Kommentarebene der buddhistischen Tradition, aber auch schon die Tradition des Patanjali etwa, hat es ganz gut verstanden, dass diese erste edle Wahrheit so etwas ist wie die Anamnese in ärztlicher Praxis. Ja, es ist übrigens kein Geheimnis, dass der Buddha quer durch alle Traditionen immer wieder mit dem Bild eines Arztes verstanden wurde. Der Heiler mit dem Balsam für die Übel der Welt oder der große Wundarzt oder der große Doktor. Ja? Das beginnt im frühen Mahayana mit dem Baisaja Guru und endet bei den Tibetern mit Sanjay Mendla, mit dem Medizin-Buddha. Also die Analogie des Buddha als eines Therapeuten, vielleicht sogar als eines archetypischen Therapeuten, ist nicht neu. Die indische Tradition hat das sehr früh verstanden. Und das liegt nicht nur in dem heilenden Einfluss seines Wirkens, sondern es liegt, denke ich, ganz direkt in der Darlegung seiner Lehre, quasi in der Formel des Vorgehens eines Arztes. Das Erste ist, er fragt eigentlich, tut's weh? Ja, was sind die Symptome? Er interessiert sich für eine Krankengeschichte, er beginnt einen Symptomkatalog und das ist genau, was diese erste edle Wahrheit tut. Sie sagt, tut es weh? Gibt es in meinem Leben die Erfahrung von Leid, von Ungenügen, von Frustration, von Enttäuschung, von Unzufriedenheit, von Schmerz, Verzweiflung, Gram und so weiter? Gibt es das? Und wenn eure Antwort ja lautet, dann sagt der Arzt, versucht der Arzt eine Diagnose zu stellen. Ja? Wo kommt dieses Symptom her? Ist das eine Krankheit? Ist das ein Unfall? Geht es auf schlechte Ernährung zurück, auf Lebensumstände? Ist es inneren oder äußeren Ursprungs und so weiter? Er versucht, eine Diagnose zu stellen und er versucht rauszukriegen, wo das herrührt. Das ist, was die zweite edle Wahrheit tut. Sie etabliert einen Zusammenhang zwischen der Erfahrung von Leid und Schmerz und Ungenügen im weitesten Sinne, einen Zusammenhang zwischen dieser Erfahrung und Formen des Begehrens. Ja, ich habe vor ein paar Tagen über Formen, über drei große Formen des Begehrens dessen gesprochen, was der Buddha Tanha nennt, Durst. Ja, Begehren nach Sinneserfahrung als erste plausible Form, Begehren nach Erfahrung, nach Werden, ja, Bhava Tanha, das ist ein Begehren, das sich auf abstrakte Erfahrungen richtet, wie Liebe, Anerkennung, Ruhm, Macht, Kontrolle, Sicherheit, die nicht direkt sinnlich sind und dennoch Gegenstand unseres Verlangens oder unseres Wünschens und unserer Bemühungen sein können. Und das dritte Begehren, das nicht ganz offensichtliche Begehren, etwas loszuwerden. Ja. Begehren, dass Dinge aufhören, verschwinden, nicht stattfinden, dass sie nicht da sind. Bedenkt, wenn ich Begehren sage, oder Tanha, denkt diese drei mit. Ja. Das ist wichtig, dass ihr nicht einfach nur an die Dinge denkt, die euch Lust machen, oder die Dinge, die in dieser Gesellschaft unter Begehren allgemein gehandelt werden. Ja, die buddhistische Psychologie ist dort viel gestrenger und erfasst erstens mal alles als sinnliches Begehren, was in unseren sechs, nicht nur fünf äußeren, sondern auch in unserem Geist sind. Etwa wenn ihr eine Informationssucht habt oder einen Wissensdurst, ja, dann gilt das in buddhistischer Psychologie immer noch als Begehren. Und denkt auch die anderen beiden Formen des Begehrens mit. Der Buddha also etabliert in seiner zweiten Wahrheit von Ursache, Samudaya, Satcha oder Dukkha, Samudaya, einen Zusammenhang zwischen dem Entstehen von Leiden oder von Leid, dem Entstehen der Erfahrung des Ungenügens und unseren Wünschen, unserem Verlangen, unseren Begehren. Der Buddha wäre ein schlechter Therapeut, wenn er es bei der Diagnose beließe. Wenn ihr zu Ärzten geht, dann wünscht ihr euch nicht nur eine Diagnose, sondern ihr wünscht euch auch eine Prognose. Ihr möchtet gerne wissen, kann ich was tun hier? Geht das gut aus? Oder geht das nicht gut aus? Weil bei manchen Dingen gilt es gar nicht so viel zu tun. Ja? Einen gemeinen Schnupfen kann man noch heute nicht wirklich kurieren. Es gibt eigentlich kein Heilmittel für einen gemeinen Schnupfen. Man kann euch helfen, die Symptome ein bisschen zu lindern, aber im Grunde genommen gilt es zu warten, bis der Körper damit selber fertig wird. Bei anderen Dingen gilt es sehr wohl, etwas zu tun. Es ist durch die Pflege oder durch eine Therapie, durch ein Vorgehen, eine Diät, eine Medizin, die uns schließlich eine Gesundung ermöglicht. Ja. In Buddhas Fall ist die Prognose gut. Er sagt, es gibt eine Aufhebung dieses Leidens. Dieses Leiden als Erfahrung in unserem Leben aufzuheben, ist durchaus möglich. Nicht erst im Paradies oder im nächsten Leben, sondern er ist ziemlich verheißungsvoll und sagt, es ist möglich, das, was in unserem Leben Leiden schafft, aufzugeben und mit der Aufgabe dessen, was Leiden schafft, nimmt dieses Leiden ab. Es geht zurück, es ist möglich, es innezuhalten. Es ist möglich, gänzlich frei zu werden von Leid. Das ist eine ziemliche Aussage. Mit dieser Prognose allein sind wir noch nicht wirklich sehr viel weiter. Es ist wichtig, und das ist die letzte der vier Wahrheiten, es ist wichtig, dass wir praktische Schritte unternehmen, die uns zu einem Ausgang aus dieser Leidenssituation helfen oder verschaffen, einen Ausgang ermöglichen. Und es ist dann die detaillierte Darlegung des achtfachen Pfades oder vielmehr des achtspurigen Pfades, ihr müsst euch den parallel denken, nicht hübsch nacheinander, der die praktische, das praktische Vorgehen ist, das der Buddha uns vorschlägt, um mit unserer existenziellen Leidenssituation umzugehen und uns daraus in kleinen oder größeren Schritten zu befreien. Das ist im Wesentlichen so das Terrain. Ihr kennt, der Buddha als Arzt ist ein, macht Anamnese, er stellt eine Diagnose in der zweiten edlen Wahrheit, er stellt eine Prognose in der dritten und er legt ein therapeutisches Vorgehen fest in der vierten Wahrheit. Und das Faszinierende an diesen vier Wahrheiten ist in gewissem Sinne ihre Formel, ja, weil diese Formel lässt sich übertragen auf jeden Augenblick unseres Erlebens. Vielleicht erkennt ihr einen Teil dieser Formel in meinen Meditationsanleitungen, ja, im Versuch, bestimmte Prozesse genauer zu untersuchen, auf ihre Herkunft, auf unsere Möglichkeit, auf sie einzuwirken, auf unsere Bereitschaft, uns den Leidensaspekt einer Sache zum Beispiel deutlich werden zu lassen. Das ist ein Prinzip. Diese vier Wahrheiten sind ein Strukturprinzip. Und es ist wichtig, dass ihr versteht, dass dieses Strukturprinzip anzuwenden ist jenseits der Pali-Begriffe. Dass da, wo es Schmerzen gibt in unserem Leben, das ist der Ort, an dem wir aufgefordert sind, genauer hinzuspüren, genauer hinzuschauen. Der Begriff Dukkha, mit dem steht und fällt natürlich vieles. Das Wort ist eigentlich ziemlich eindeutig. Die Vorsilbe Du bedeutet so viel wie eng, dreckig, gemein. Der zweite Teil des Wortes Ka bedeutet Raum. Ja? Dukkha ist ein enger, dreckiger, gemeiner Raum. Ja? Das ist nicht eine objektive Gegebenheit oder ein Sachverhalt, der uns heimsucht, sondern Dukkha ist eine psychologische Verfassung, in die wir geraten, wenn wir Unangenehmes erleben. Es ist wichtig, dass ihr Dukkha nicht einfach irgendwie so eine, für eine, ein Damoklesschwert haltet, das über euch baumelt und jederzeit niedergehen kann auf euch, sondern Dukkha ist das, was in unserer Psyche passiert, wenn diese Psyche in konditionierter Weise versucht umzugehen mit Dingen, die ihr unangenehm sind. Wenn ihr von euch, die mit Ikonografie indischer etwas mehr vertraut sind, dann werdet ihr wissen, dass dieses Gefühl von eng und dreckig und gemein zum Beispiel an eine Narbe erinnert. Ja? Wenn ihr euch vorstellt, ein alter Holzkarren, der Räder und Achse hat und eine Narbe und in diese Narbe geht die Achse rein. Ja? Und so, da wo der Achsenzapfen in die Narbe reingeht, das wäre zum Beispiel so etwas, das ein enger, dreckiger oder gemeiner Raum ist. Etwas, es geht auch obendrein noch rum und rum und rum und rum. Ja? Und erinnert an einen anderen Schlüsselbegriff aus der indischen Geistesgeschichte, der quer durch die Religionen im Schwange ist und der Samsara heißt. Und von dort das Wort Samsarati, Rollen, ja, weiterdrehen kommt. Ja. Also der Raum, in dem dieses Herz Dukkha erfährt, ist ein enger, dreckiger und gemeiner Raum, in dem sich die Dinge weiter und weiter und weiter drehen. Es müllert uns rum. Das ist, was Dukkha de facto macht. Jetzt, die Art und Weise, wie wir diesem Unangenehmen begegnen, entscheidet im Wesentlichen darüber, ob dieses Dukkha sich transformieren lässt, ob dieses Dukkha der Ausgangspunkt für einen Wachstumsprozess wird oder ob dieses Dukkha uns zurückwirft auf unsere Konditionierung zu einer Verkrampfung in unserem Geist, in unserer Aufmerksamkeit, in unserem Herzen führt und in dieser Verkrampfung sich weiter kompaktiert. Ja. Das ist wirklich der springende Punkt. Wie begegnen wir der Erfahrung von Dukkha? Ja. Buddhisten werden immer vorgeworfen, dass sie leidensversessen sind und Pessimisten sind und dass sie dauernd auf Vergänglichkeit und Schmerz rumhafen. Das ist zu Teilen wahr. Aber das ist vor dem Hintergrund wahr, dass der Buddha uns für gänzlich glücksfähig hält. Gänzlich tauglich, dass wir in Freiheit und in Erkenntnis leben. Und vor dem Hintergrund dieser gänzlichen Glücksfähigkeit, vor dem Hintergrund unserer Erleuchtungsnatur, interessiert sich der Buddha natürlich dafür, was uns denn davon abhält. Und was uns davon abhält, ist Dukkha. Das ist, dass sich dieses Herz verkrampft. Dass es zusammenzuckt. Dass es festhält. Dass es kontrahiert. Dass es sich nicht verständigt zeigen will, sondern dass es sich in einer Art Spasmus von Unangenehmem zurückzuziehen versucht. Und in seinem Spasmus natürlich mehr von seiner Sorte schafft. Jene von euch, die vertraut sind mit dem Rad des Werdens, mit dem Rad des bedingten Entstehens, wissen, dass ganz am Anfang beginnt es mit Unwissenheit, schafft Gestaltungen schaffen, Geist und Form, Namarupa schaffen, Bewusstsein und so weiter. Und am Schluss dieser großen Kette kommt Jati, Jara, Maranena, Dukkha, Somanasa, Domanasa, Upayasa, ja? Verzweiflung, Kummer, Gram, Leid, Schmerz. Als Folge, wovon? Als Folge des Umstandes, dass wir geboren worden sind. Einfach, wenn ihr hier seid, dann seid ihr schon mitten im Problem. Ja? Einfach das bloße Gefassthaben eines menschlichen Körpers botet euch ein in dieses existenzielle Debakel, das mit menschlichen Körpern einhergeht. Ja. Ihre Bedürfnissituation, ihre Anfälligkeit, ihre Triebstruktur, ihre Endlichkeit, ja, all das botet uns ein. Das macht uns auch irgendwie solidarisch. Wir stecken da drin. Und alleine durch den Umstand, dass wir hier gelandet sind, dass wir hier verkörpert sind, gehen wir durch eine ganze Reihe von Unannehmlichkeiten hindurch. Es ist nicht so, dass ich die einfach jetzt erfinde. Ihr habt einen beträchtlichen Teil bereits hinter euch, diese Unannehmlichkeiten, und einen anderen Teil wahrscheinlich noch vor euch, wie ich auch. Und das, was über das Weiterdrehen dieses Rades entscheidet, ist dieser letzte Punkt. Ob aus meiner Erfahrung von Schmerz ich in einen hausgewohnten Abwehrversuch gehe, in einen Krampf, in einen Spasmus gehe, im Versuch, mich durch Zurücknahme, durch Verengung, durch Kontraktion von weiterem Schmerz zu bewahren und damit mich in die Unwissenheit zurückziehe, oder ob ich in der Berührung mit Schmerz, mit Leid, mit Ungenügen etwas anrührt, das mich letztlich über mich hinaus wachsen lässt. Ja. Das ist der springende Punkt, ob in der Erfahrung von Dukkha etwas in mir bereit ist, genauer hinzuschauen, genauer hinzuspüren, was hier passiert. Also statt mich zurückzuziehen von dieser Erfahrung, mich dieser Erfahrung zu öffnen. Und im Öffnen dieser Erfahrung findet dann eine ganz andere Runde bedingten Entstehens statt, und die geht dann von Schmerz zu Vertrauen, sie geht von Vertrauen zu Sammlung, sie geht von Sammlung zu Erkenntnis und sie geht von Erkenntnis zu Befreiheit mit ein paar Zwischenstadien, die ich euch jetzt erspare. Aber das Rad startet sich noch einmal rundherum dreht, befeuert von Unwissenheit, geht es in die nächste Runde, die wieder endet mit Geburt und Schmerz und Tod, geht es in eine andere Runde, aus der wir quasi herauswachsen. Ja, das ist dann so die transzendente Form bedingten Entstehens. Und das ist die Wachstumszone. Also da, wo ich in meinem Angerührtsein von Unangenehmen, in meinem Erfahren von Schmerz und Unzufriedenheit, Frustration, Enttäuschung, Verlust, in dieser Erfahrung meine Aufmerksamkeit nicht wegnehme, wo ich mich nicht abwende, schmollend oder traurig oder wütend oder deprimiert, sondern wo ich meine Kompetenz, meine Neugierde, meine Wachsamkeit, meine Intelligenz nicht aus der Erfahrung versuche herauszunehmen des Unangenehmen, sondern sie bereitwillig zuwende. Das ist zugegebenermaßen völlig kontraintuitiv. Da, wo ich dieses tue, findet Transformation statt. Genau diese Schmerzerfahrung. Der Buddha geht so weit, dass er sagt, er würde eigentlich nur zwei Sachen unterrichten. Wenn man ihn nagelt, einmal hat er gesagt, er würde nur zwei Sachen unterrichten. Er würde nur unterrichten, was zur Entstehung von Leid führt und was zu seiner Aufhebung führt. Ja. Und er sagt, dass er in diesem Klav der großen Körper mit seiner Wahrnehmung und seinem Bewusstsein den gesamten Pfad darlegen würde. Das ist auch interessant. Aber im zweiten Blick ist es ganz klar, dass dieser Mann uns ermutigt, in einer ergründenden Haltung hinsichtlich unseres eigenen Erlebens den Schlüssel für Freiheit zu finden. Das ist eine ziemliche Ermächtigung. Er sagt nicht, opfert den Göttern. Er sagt nicht, seid lieb und wenn ihr Glück habt und ich einen guten Tag habe, werdet ihr belohnt. Er sagt nicht, tu dieses und jenes und du kommst nach Valhalla oder du kriegst deine Jungfrauen oder was auch immer, sondern er sagt, wende dich deiner eigenen Erfahrung in angemessen, ergründender Weise zu und wende dich dem zu, was dich eigentlich erschreckt. Ja, der Erfahrung von Schmerz, von Leid, von unangenehmem Enttäuschung und in diesem Untersuchen deines eigenen Dukkha-Zustandes findest du den Schlüssel zur Freiheit. Findest du die Ursachen für diese Schmerzenserfahrung. Wenn du diese Ursache erkennst, wird es dir möglich, diesen Ursachen beizulegen. Und er gibt in dieser vierten großen Darlegung des achtfachen Pfades, gibt er dann konkrete, mehr oder minder konkrete Darlegungen, wie das zu geschehen habe. Ja. Es ist also wichtig, von diesen vier Wahrheiten nicht nur ihre Botschaft, ja, Leiden, Aufhebung, Ursache und Pfad zu hören, sondern es ist auch wichtig, das Strukturprinzip zu hören, weil dieses Strukturprinzip ist völlig anwendbar. Selbst wenn ihr riesige Probleme habt in eurer Meditation, gelingt es euch, diese Probleme genauer anzuschauen. Ihr könnt nicht mir glauben machen, dass ihr hier eine Woche lang sitzen könnt und nicht tiefere Vertrautheit mit dem kriegt, was euch Probleme bereitet. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Ihr könnt mir sagen, dass ihr euch nicht sammeln könnt, dass eure Knie schmerzen, dass ihr keine Erkenntnisse habt. Aber ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr nicht, wenn ihr 7 Tage hier redlich sitzt und mit mir praktiziert, dass ihr nicht vertrauter werdet mit dem, was euch Schmerzen bereitet. Und diese tiefere Vertrautheit ist, was diese Schmerzen zu wandeln beginnt. Es ist diese Bereitschaft, den Schmerz zuerst einmal anzunehmen, der euch ermöglicht, diesen Schmerz zu wandeln und schließlich das Herz zu wandeln, das sich auf solch schmerzliche Weise erlebt. Und dieses Herz schließlich Schritt für Schritt zu befreien. Das ist die Magie, die in dieser Praxis liegt und diese Magie steht und fällt mit eurer Bereitschaft oder mit unserer Bereitschaft, uns diese Erfahrung von Dukkha zu stellen. Jetzt meiner Ansicht nach haben wir oft mehr als ein Dukkha-Problem. Ja? Sobald etwas Schmerzliches auftaucht, taucht ein Teil in uns auf, der sagt, das will ich nicht. Ja. Der möchte das ganz, ganz vehement nicht haben. Und in kürzester Zeit haben wir 2 Probleme. Ein Problem, das den Schmerz darstellt, die Enttäuschung oder das Leid erleben, das uns widerfährt. Und das zweite Problem ist der Teil in mir, der das nicht haben will. Ja. Und tragischerweise, wenn der zweite Teil gewinnt, dann gewinnt auch der erste Teil. Wenn der zweite Teil sich durchsetzt mit seinem Nicht-Haben-Wollen, dann schwinden meine Chancen, dass ich diesen Leid, diese Leiterfahrung transformieren kann. Und so ist es, als ob wir unser Herz überhaupt erst einmal dazu einstimmen müssen, bereit zu sein zu leiden. Wenn wir aufhören wollen mit Leiden, müssen wir bereit sein zu leiden und bereit sein, schlimmer noch, zuzugeben, dass wir leiden. Denkt einmal nur an Schläfrigkeit, wie schambehaftet das ist. So Dinge wie einfach eindösen und dann döst die ein und die fällt so vom Stängelchen und ihr merkt, das Erste ist, mein Gott, hat es jemand gesehen? Da ist ein ganz starker Wunsch, dass, okay, das ist schrecklich genug, wenn das stattfindet, aber hoffentlich, hoffentlich hat es niemand gesehen. Ja. Man könnte mir ja helfen kommen, zum Beispiel. Etwas sagen oder meine Haltung korrigieren oder das Fenster aufmachen. Oder, ja. Also ganz vieles in unserem, in der Herausforderung, im Umgang mit den Dingen, die in unserem Leben Leidensaspekte sind, ist unsere Weigerung, das tun zu wollen. Wir sind empört. Wir glauben uns irgendwo im Besitze eines Vertrages, der sagt, du wirst 120 Jahre alt, du bist nie krank, du hast genauso viele Söhne und Töchter, wie du willst. Du wirst berühmt und anerkannt, es geschieht dir nie ein Unrecht. Deine Regierungen sind großartig und so weiter. Und es ist nicht so, wir alle wissen, dass es nicht so ist. Und dennoch schmollen wir, wenn es nicht unseren Vorstellungen entspricht, was wir kriegen. Wessen Leben ist nicht ein Drama? Ja. Hand aufs Herz. Ja. Wer kennt nicht die Empörung oder die Entrüstung oder die bodenlose Enttäuschung oder die Frustration, das Selbstmitleid, die Rage, ja, wer kennt das nicht? Je nachdem, wie ihr gestrickt seid, habt ihr von der einen Sorte ein bisschen mehr. Aber vermutlich habt ihr von allen Sorten genug, um es zu erkennen, wenn ich es aufzähle. Ja, euer Lächeln sagt mir, dass ihr da gewesen seid. Also wir verhalten uns so, als ob uns ein intaktes Leben zustünde. Wir wissen, dass alle Leute krank werden und sterben, entlassen werden, verlassen werden. Und wir tun so, als ob uns das quasi nie geschehen könnte. Ja, und dann geschieht es natürlich und wir sind bestürzt, erschüttert, entsetzt. Wir haben es nicht kommen sehen. Ja. Und die Wahrheit ist, natürlich haben wir es kommen sehen. Wir haben uns strategisch bemüht, nicht hinzuschauen, als es kam. Wir haben systematisch unsere Aufmerksamkeit abgedreht, als es anklopfte. Wir haben, als die ersten Warnzeichen kamen, unseren Blick gesenkt oder unsere Augen in den Himmel gerollt. Oder wir haben, wenn man genau hinguckt, eine Menge systematischer und strategischer Akte geleistet, um es nicht zur Kenntnis zu nehmen, was uns von Anfang an angelacht hat. Und das ist, was der Buddha uns auffordert zu tun. Er sagt, schaut genauer hin. Wenn ihr mich fragt, was macht einen Buddhisten aus? Ja, dann, Buddhisten sind nicht immer nur nette Menschen, aber Buddhisten, denke ich, sollten Menschen sein, die sich bemühen, Dinge tiefer zu verstehen. Die sich nicht mit platten Antworten zufrieden geben. Die versuchen, so tief als möglich zu verstehen, was ihnen widerfährt. Das ist nicht leicht, weil einiges, was wir da sehen, spiegelt unsere eigene wenig schmeichelhafte Unwissenheit oder Beschränktheit oder Engherzigkeit. Wenn wir genau schauen, was diese vier Wahrheiten eigentlich sind, dann sind es Aufforderungen. Ja, die haben alle Appellcharakter. Ein englischer Mönch, der in den 50er und 60er Jahren in Sri Lanka gelebt hat und auch etwas Texte hinterlassen hatte, ist 1965 gestorben, hat es mal so formuliert. Er hat gesagt, diese vier Wahrheiten, das ist so wie bei Alice in Wonderland. Ja. Auf der Flasche steht nicht, was in der Flasche drin ist, sondern was ihr mit der Flasche tun sollt. Ja. Bei Alice heißt es, auf der Flasche steht, trink mich. Ja. Das Etikett der Flasche heißt, trink mich. Wenn ihr diese vier edlen Wahrheiten anschaut, dann was steht da auf der Flasche? Ja. Auf der ersten Flasche steht, versteh mich. Ja. Versteh mich zutiefst. Leiden, versteh mich. Das ist die Aufforderung. Dieses Leiden, da wo es stattfindet, als Enttäuschung, als Schmerz, und sei es nur als zartes Unbehagen, oder das kann knochensplitternde Agonie sein, oder es kann sinnentleerte Mangelerfahrung sein. Ja? Versteht das wirklich breit. Das Wort Leiden im Deutschen ist nicht wirklich sehr gut. Das lässt uns so an Nieren- und Blasenleiden denken. Und wenn ihr kein solches habt, dann leidet ihr nicht. Aber das ist nicht die Botschaft. Denkt vielmehr an Leid. Ja. Denkt an alles, was euch in diesen engen, gemeinen, verkrampften Raum bewegt, psychologisch. Das kann ein kalter Kaffee sein am Morgen. Und ihr seid in diesem Raum. Die Aufforderung für diese Erfahrung heißt verstehen. Und verstehen tun wir Dinge, an die wir herangehen, die wir an uns heranlassen. Verstehen tun wir nicht Dinge, die wir distanzieren strategisch. Oder verstehen tun wir nicht die Dinge, über die wir starke moralische Urteile haben. Ja, das sind auch nicht Dinge, die wir verstehen. Starke moralische Urteile sind immer Distanztechnik. So wie ich das kenne, sind es immer Distanzierungstechniken. Je empörter ich über jemandes Untaten bin, umso mehr sage ich insgeheim, so einer bin ich nicht. Mein Gott, bin ich froh, dass ich ein anderer bin. Ja. Das, was auf der Flasche steht, das habe ich nicht erfunden, das hat der Buddha erfunden. Er sagt in seinen vier edlen Wahrheiten, geht er so in einem Dreischritt durch jede Wahrheit durch. Der erste Schritt dieses Dreischrittes heißt, es gibt Leiden. Das Eingeständnis, da ist Leiden. Ja. Das ist, was der gute Patient sagt, Patio, ich leide. Ja. Und indem er das sagt, anerkennt er, dass etwas anders ist, als es sein könnte. Und wenn er dieses sich eingesteht, findet er möglicherweise Hilfe. Wenn er sich verweigert, sich dieses einzugestehen, wird es ihm wahrscheinlich auch nicht gelingen, Hilfe zu finden, weil die Möglichkeiten, Hilfe zu finden, hängen davon ab, dass er überhaupt anerkennt, dass etwas Schmerzliches stattfindet. Wenn er sagt, das ist völlig normal, dass ich mit einem Buckel gehe, ja, in meinem Alter sind Buckel normal, oder ich kann immer noch schaufeln und sitzen, so was soll's, ich kann damit leben, dann heißt es, dass er ein Stück seines Leidens sich nicht eingesteht und damit auch die Möglichkeit, dieses Leiden zu beheben, sich verscherzt. Ja. Deshalb ist dieses Eingeständnis so wichtig. Deshalb ist es wichtig, über die Abwehr gegen Leiden, gegen das, was uns zusetzt und heimsucht und unangenehm ist, hinauszukommen. Deshalb diese Insistenz auf Annehmen, auf Metta, auf Untersuchen, auf Ergründen, auf Erforschen. Die ganze Insistenz des frühen Buddhismus auf dieses Sich-Einlassen hat damit zu tun, dass in dieser Bereitschaft, mich einzulassen mit dem, was mir zusetzt, liegt meine Chance, das zu transformieren und darüber hinaus zu wachsen. Also der zweite Schritt ist genau, was es auf der Etikette steht. Ja. Der Buddha, in der Sprache des Buddha heißt es Parinyeya, Leiden ist ein zu Verstehendes. Ja. Und quasi der dritte Schritt dieser Wahrheit ist dann so die Verwirklichungsebene, wo es heißt, Parinyati, dieses Leiden ist verstanden. Das könnt ihr sagen, wenn ihr erleuchtet seid. Was auf der Flasche steht für die zweite Wahrheit, ist, dass die Ursache von Leiden aufzugeben ist. Die Ursache von Leiden ist, loszulassen oder aufzugeben. Manche Dinge, die gehen weg, wenn ihr sie loslässt. Aber eine ganze Reihe von Dingen, die gehen nicht einfach so weg, wenn ihr loslässt. Die müsst ihr ein bisschen befördern. Ja. Das heißt, aufgeben dann eher. Ja. Nicht nur loslassen und dann fällt es von euch ab, sondern ihr müsst es aufgeben. Ja. Pahataba ist das Wort in der Sprache des Buddha. Auf der zweiten Flasche steht also, die Ursache des Leidens ist aufzugeben. Aufgeben, aufgeben, aufgeben. Nicht aufgeben im Sinne von die Waffen strecken oder alle Viere von euch strecken oder resignieren, sondern das, was als Grundlage ihr erkannt habt, der Motor dieses Leidens ist, dieses gilt es loszulassen oder aufzugeben. Für die dritte Flasche, der dritten Wahrheit, der Wahrheit von Dukkha Niroda, der Aufhebung des Leidens, gilt die Botschaft, dieses ist zu verwirklichen. Ja? Satchikataba, dieses gilt es umzusetzen, dieses gilt es zu manifestieren in dieser Welt. Da ist etwas zu tun. Der Appell auf dem dritten Etikett sagt, verwirkliche mich. Also, versteh mich, gib mich auf, verwirkliche mich. Und auf der vierten Flasche, die vierte Wahrheit, ist die Aufforderungsbotschaft, die des Entfaltens. Entfalte mich. Der achtfache Pfad hat auf seinem Etikett den Aufruf, entwickle mich, rufe mich ins Leben, kultiviere mich, entfalte mich. Ja, das sind alles Übersetzungen für den Begriff Bhavetaba. Bhavana, Kultur, ins Leben rufen, herbeiführen oder praktiziere. Praktiziere mich. Das ist, was der achtfache Pfad auf dem Etikett stehen hat. Ja. Tu mich. Übe mich. Wende mich an. Die Aussage von Entstehung ist interessant. Das Wort Samudaya heißt auftauchen. Und dieses Auftauchen finden wir in ganz vielen Bereichen. Meditativ tauchen Empfindungen auf, es tauchen Gedanken, Wahrnehmungen, es tauchen Geräusche auf. Also wir erleben Auftauchen auf vielerlei Weise. Und oft ist es notwendig, zwischen dem Auftauchen und dem Schmerzerleben überhaupt erst eine Beziehung herzustellen. Manche Beziehungen sind nicht so offenkundig. Einer der Tricks unseres Geistes, diese Beziehungen zu leugnen, findet statt über eine Drosselung unserer Aufmerksamkeit. Manche Beziehungen sind offenkundig. Ich gucke mal weg und hämmere weiter und haue auf meinen Daumen. Meine Nachlässigkeit und ihre Konsequenz ist relativ offenkundig. Beim anderen Zusammenhängen ist der Leidensaspekt und meine Verantwortlichkeit sehr viel weniger offenkundig. Ja. Und eine der Tücken von reduzierter Aufmerksamkeit ist, dass wir die Kausalität auseinanderschnipseln. Ja. Die Süße des Zuckers und die Höhe meiner Zahnarztrechnungen haben erst auf längeres Untersuchen hin eine Korrelation. Ja. Und wenn ich meine Aufmerksamkeit lokalisiere, dann ist der Zucker einfach süß und der Zahnarzt tut weh. Und die Rechnung tut noch mehr weh. Ja. Und das hat eigentlich nichts miteinander zu tun, weil der Zucker ist immer süß und der Zahnarzt immer gefährlich und immer teuer. Ja. Aber wenn ich meine Aufmerksamkeit etwas erweitere, dann beginnen sich Korrelationen abzuzeichnen. Da gibt es Zusammenhänge. Jetzt, indem ich meine Aufmerksamkeit kurz halte und fragmentiere, kann ich so tun, als ob diese Dinge nichts miteinander zu tun hätten. Das ist einer der Tricks von Unaufmerksamkeit, dass wir so tun, als ob wir nicht laufen Situationen schaffen. Und wir werden dann immer überfallen von zu knappen Terminen, von Unordnungen, die plötzlich über uns herfallen, von Dingen, die schief gehen in unserem Leben, die uns vielleicht stressen oder die uns zusetzen. Und diese Dinge sind oft die Konsequenz von Haltungen, die wir über lange Zeit kultiviert haben, wo wir Dinge schleifen lassen haben. Und im Einzelnen scheint das harmlos genug, aber die kumulieren sich. Und unsere Unaufmerksamkeit, unsere Weigerung, den Kausalzusammenhang zu etablieren, zwischen meiner Faulheit aufzuräumen und dem Stress, den mir meine Unordnung macht, wenn ich etwas nicht finde, diese Weigerung lässt mich immer Opfer sein von Umständen. Ja, ich bin nie verantwortlich, ich bin immer Opfer von Umständen. Und die Aufforderung ist natürlich, dass wir beginnen, diese Aufmerksamkeit aufzuweiten und mehr von diesen kausalen Zusammenhängen zu erkennen. Dass das Auftauchen nicht mehr ein so plötzliches ist, sondern dass dieses Auftauchen plötzlich erkennbar wird in seiner Abfolge. Dass wir merken, das taucht auf, weil da etwas begraben liegt. Es taucht auf, weil in dieser Neigung oder in dieser Abneigung, erinnert euch Tanha als Ursache von Dukkha, in dieser Neigung oder in dieser Abneigung sehe ich mein zukünftiges Leid, sehe ich meine Frustration. Nirodha ist das Innehalten, das Aufhören, das zur Stille kommen. Manche Leute übersetzen das mit Auslöschung, das ist einer der kleinen Dramen, dass diese Begriffe viel kriegerischer klingen in deutscher Sprache. Auslöschung, das klingt irgendwie nicht sehr nett. Stellt euch das vor als ein Innehalten. Dinge halten einfach an. Wenn sie ihre Energie verlieren, kommen sie zum Stillstand. Ihr müsst sie nicht vernichten oder auslöschen. Sie verlieren ihre Energie und sie halten inne. Sie kommen zum Stillstand. Sie bewegen sich nicht mehr. Das letzte der Schlüsselworte ist interessant. Der Buddha redet von einem Pfad, der zur Aufhebung von Leiden führt. Und einer der Begriffe, die er dafür braucht, ist das Wort Patipatthana. Und das heißt, wird manchmal als Weg übersetzt. Aber eigentlich ist das nicht der Weg, versteht ihr? Das klingt so, als ob vor euch ausgebreitet ein geebneter und sauberer Kiespfad liegt, den ihr nur zu beschreiten braucht. Aber das mittlere Vorgehen ist mehr eine Haltung, die euch ins Weglose führt. Ja. Der Weg, so wie wir ihn gerne hätten, das ist das, was wir sehen, wenn wir hinter uns blicken und unsere eigene Spur erkennen. Das ist der Weg, den wir gegangen sind. Der Weg, den wir noch zu gehen haben, das ist oft genug nicht klar, wo der läuft. Ja. Wo der nächste Schritt hingeht, das ist oft nicht aufgezeichnet. Das ist nicht hübsch geebnet, sondern wir sind ungewiss. Und so ist es sinnvoller, diesen Begriff nicht als Weg zu übersetzen, sondern als Vorgehen. Es ist meine Art, mich vorzutasten. Der Weg besteht also in einem kontinuierlichen Mich-Vortasten und nicht in meiner Erwartung, dass ich irgendwo einen breiten Weg vorfinde und irgendeine väterliche Gestalt mit Rauschebart, die mich an der Hand nimmt und dort entlang führt. Gut, also vier Wahrheiten, Dukkha, Samudaya, Nirodha, Satya, vier Etiketts, versteh mich, das Leiden, sagt das Leiden, gib mich auf, sagt die Ursache des Leidens, verwirkliche mich, sagt das Innehalten des Leidens und entfalte mich, sagt der achtfache Pfad, wenn ihr das auf die Flaschenetiketts ummünzen wollt. Das ist etwas, was wir durchaus praktizieren können mit Dingen, die in unserem Leben stattfinden. Wir können uns fragen, wo ist der Leidensaspekt? Was kriegt mich wirklich an einer Sache? Mir hilft die simple Frage, was kriegt mich wirklich? Was ist das Ärgste dran? Und dann können wir sagen, worauf geht es zurück? Ja? Weshalb kriegt mich das so? Was ist die Voraussetzung dafür, dass es mich so kriegen kann? Weshalb bin ich so enttäuscht? Und dann finde ich vielleicht, dass ich Erwartungen hege, einige eingestanden, aber die schlimmeren sind die nicht eingestandenen Erwartungen. Versteht ihr? Ihr läuft rein, ihr fühlt euch eigentlich ganz neutral, aber im Grunde genommen habt ihr Erwartungen irgendwo da oben. Und dann werdet ihr da unten begegnet. Ja? Und ihr fühlt euch einfach schlecht. Und wenn die Erwartungen nicht eingestanden sind, dann wisst ihr nicht einmal, weshalb ihr euch schlecht fühlt. Und an diesem Ort könnt ihr euch fragen, mit was genau bin ich da reingelaufen? Was habe ich gewollt? Worum geht es mir? Was habe ich mir vorgestellt? Was habe ich mir erwartet? Und dann, die nächste, kann ich das loslassen? Will ich das loslassen? Ja? Manche Dinge will ich nicht loslassen. Fine, fair enough, dann wollt ihr nicht loslassen. Dann heißt es, ihr müsst den Preis zahlen. Ja? Nicht loslassen, das tut weh. Irgendwo. Für manche Dinge sind wir bereit, den Preis zu zahlen. Aus Sturheit oder weil wir nicht glauben, dass es uns besser geht, wenn wir loslassen oder weil wir uns nichts anderes vorstellen können. Oder weil wir sonst wie glauben zu müssen. Dann ist es immer noch besser, zu wissen, wofür wir den Preis zahlen. Und die sagen, nein, ich lasse nicht los und ich zahle den Preis, den es mich kostet, etwas nicht loszulassen. Ich halte den Job oder ich bleibe in der Beziehung oder ich will eine Million verdienen oder ja, was auch immer. Und dann zahlt ihr den Preis und hört auf zu meckern. Ja, und sagt, ich wusste es, es wird mich was kosten. Statt so zu tun, als ob ihr überrascht seid dafür, dass es euch Schmerz und Tränen und Schweiß kostet. Wir haben alle unsere Gründe und am Ende des Tages zahlen wir alle die Zeche. Ja? Und es ist niemand, der sie für uns bezahlt. Und wenn wir entscheiden, dass wir etwas nicht loslassen und uns dafür ins Zeug legen, und dann ist es viel, viel besser, dieses als bewusste Entscheidung zu tun. Und wenn es dann weh tut, wissen wir genau, über wen wir uns zu beschweren haben, als dass wir in langen und umständlichen Schuldzuweisungen versuchen, unsere Umwelt dafür verantwortlich zu machen, dass wir jetzt an die Kasse kommen. Es ist viel, viel besser, etwas Schmerzliches zu erfahren, von dem wir wissen, dass wir es uns selber eingebrockt haben, als etwas Schmerzliches zu erfahren, wenn wir glauben, dass wir Opfer sind, ja, der Umstände oder anderer Leute oder der Regierung oder unserer Eltern. Es ist viel, viel besser zu wissen, ich habe diese Entscheidung gefällt, das war eine Fehlentscheidung oder es war richtig und jetzt kostet es mich eben das, was ich gewusst habe, das auf mich zukommen wird. Und jetzt Kopf runter und durch. Das ist viel besser als mich hilflos zu fühlen und eine Beute der Umstände und der Sachzwänge. Die vierte der Wahrheiten fragt, wo ist der Ausweg? Was kann ich tun? Wie kann ich das mindern? Was kann ich entfalten? Und natürlich sagt die ganz konkrete Sachen, für die es jetzt alles ein bisschen spät ist heute Abend, aber ihr habt es schon irgendwo gehört. Rechte Anschauung, rechte Gesinnung, rechtes Reden, rechtes Tun, rechtes Bemühen, rechte Geistesgegenwart, rechter Lebenserwerb, rechte Sammlung. Das sind relativ konkrete Aufforderungen, in der wir mehr und mehr die Autorschaft unserer Lebensgeschichte zu übernehmen vermögen. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Das Leben hat seine eigene Choreografie und seine eigene Orchestrierung, aber wir können sehr, sehr viel mehr tun, als nur einfach ein Opfer der Umstände sein. Und das wird möglich, sobald wir beginnen, wenn uns Leiden ins Haus steht, dieses Leiden nicht schmollend versuchen zu leugnen, sondern uns damit abgeben und ehrlich eingestehen, ja, hier tut es weh, ja, hier erfahre ich Schmerz, hier bin ich gekränkt, enttäuscht, sinnentleert, hier bin ich bitter, hier bin ich verloren, hier bin ich bestürzt, das verstehe ich nicht. Das sind ehrliche Eingeständnisse von Sachverhalten. Und mit diesem ehrlichen Eingeständnis wird ein Wachstum, eine Mündigkeit möglich, die wir uns erst erschließen durch diesen Mut, Ja zu sagen zur eigenen Geschichte, Ja zu sagen zu da, was weh tut, statt uns dafür zu schämen. Oder alles daran zu setzen, dass unsere Nachbarn das nicht mitkriegen. Gut, lasst mich enden für heute. Vielleicht können wir kurz die Fenster öffnen und schauen, ob es Fragen gibt oder... Ja, bitte, Michael.
Vielen Dank erstmal für diese unglaublich neue, spannende Auslegung. Sehr konkret.
Schon etwas älter, es ist dann. Ich gebe das weiter, okay.
Die Krux ist natürlich, dass in der Wahrnehmung von Dukkha oder in dem Verstehen von Dukkha, wie du sagst, ja, die Wahrnehmung, wenn ich sie als solche registriere, das Urteil und die Emotion, ja schon alles kompakt mit einhergehen. Und dann ist ja der Schlamassel schon mal da. Mm.
Das ist unfair, ich verstehe es. Es ist gut.
Danke. Und die Distanzierung anschließend zu versuchen, wirklich aufgrund dessen, was mir in meinem Leben alles geschehen ist, diesen Moment oder diese Emotion nachzuvollziehen oder zu verstehen und zu entkoppeln. Das ist so diese Schwierigkeit, wo ich immer wieder reinfalle. Also wo ich merke, es ist oft so viel stärker, weil es so kompakt daherkommt. Ja? Klar, ich kenne meine Biografie, ich weiß, wo ich gewisse Dinge darauf zurückzuführen muss.
Ja.
Aber dass du mir jetzt hier das letzte Stück Melone gerade vor mir wegnimmst, das ist jetzt gerade hier angesagt. Das macht jetzt meine Emotion. Solche Geschichten. Und dann in dem Moment wirklich sich auf was Neues einlassen, auf was anderes einlassen, auf einen Weg, der entspannt. Ja, das ist so, merke ich, die Meisterschaft darin.
Ich denke, das ist in der Tat die Tücke, nicht? In einem, wenn es mit rechten Dingen zuging, in einer gerechten Welt, nicht? Dann hätten wir irgendwie unsere Werkstatt, unsere Werkbank, unser Werkstück und unser Werkzeug und das wären alles saubere, gesonderte Sachen, ordentlich. Aber Dukkha findet an einem Ort statt, der zugleich der Ort ist, mit dem ich Dukkha verstehen sollte, mit dem ich Dukkha ergründen sollte, mit dem ich Dukkha befreien sollte. Ja. Also dasselbe Instrument, das mir helfen soll, aus dieser Situation rauszukommen, ist zugleich das Instrument, das affiziert ist von Dukkha. Das heißt, ich muss mit irgendwie im Halbdunkel auf einer unaufgeräumten Werkbank mit dreckigem Werkzeug herumfummeln, nicht? Das ist irgendwie die praktische Situation des Meditierers. Der Geist, der sich zu verstehen trachtet, ist zugleich der Geist, der voller Hindernisse ist und voller Begehren und Abneigungen, der die Brutstätte der allen Unbills ist und zugleich soll da irgendwo auch noch Erleuchtungsfähigkeit drin stecken. Und je nachdem, welchen Zipfel du kriegst, sieht es nicht so verheißungsvoll aus. Klar, deshalb braucht es so Dinge wie Vertrauen, weißt du? Einfach Vertrauen, dass wenn ich mein Wasserglas, in dem Sand rumwirbel, dass wenn ich das aufhöre zu wirbeln, das Vertrauen, obwohl ich alles, was ich kenne, ist, dass der gewirbelte Sand ist, das Vertrauen, dass wenn ich das hinstelle, dass das nach einer Weile sich zu setzen beginnt und das Wasser klar wird und der Sand unten liegt. Das braucht Vertrauen, wenn du das nicht erlebst. Wenn du es erlebst, wird es leichter. Dann weißt du, das Vertrauen ist begründet. Und wir lernen, wie man das Glas schneller hinstellt. Oder wir machen mehr Pausen, weißt du. Wir schlürfen vorsichtiger, statt dass wir wirbeln. Und ich denke, das ist, was wir hier tun. Wir haben einfach kleine und einfache Schritte gelernt, wie man in dieser vertrackten Situation einen Geist beruhigen lernt oder ihn allmählich in eine größere Stille heranführt. Und in dieser Stille tauchen dann erstaunliche Erkenntnisse oder Möglichkeiten auf. Und dann scheint es plötzlich nicht mehr ganz so unmöglich. Aber es braucht eine ganze Menge Beharrlichkeit und Geduld und Demut und Mut und die Bereitschaft, irgendwie Unangenehmes auszuhalten und nicht auf meine Konditionierungen zurückzuspringen. Und die sagen, Ablenkung, ja, leugnen, solange es geht. Wenn es nicht mehr geht, rationalisieren, ja, kleinreden vorher noch, bagatellisieren, wenn wir bei den Abwehrmechanismen sind. Ja, bagatellisieren, rationalisieren. Und dann ablenken. Möglichst schnell weg. Und es braucht eine Mischung. Oft ist es eine Mischung aus Leidensdruck und irgendwo Inspiration und irgendwie eine Ahnung von irgendwo einem Lichteinfall, die es dann möglich machen, dass wir bereit sind, von unseren Standardreaktionen abzuweichen. Bei Leonard Cohen heißt es irgendwo, ring the bells that still can ring, forget your perfect offering, there is a crack in everything. That is where the light comes in. Es ist dieser Crack, dieser Riss im Ganzen, ja, da wo die Erfahrung von Dukkha, durch diesen Riss scheint das Licht, ja, weil in dieser Erfahrung passiert etwas. Ja. Das, was uns das Leidende scheint oder das Schmerzliche, das ist zugleich auch der Lichteinfall. Ja. Weil in diesem Riss fällt etwas in unsere Ordnung rein, das uns eine Möglichkeit aufzeigt. Ja. Es ist oft die Imperfektion, es ist der Leidensaspekt, der uns wachsen macht. Und das ist, es hört sich so leicht an und es lebt sich so schwer. Danke, dass du es auf den Punkt gemacht hast. Ich glaube, das ist wirklich wahr. Bitte.
Es würde mich interessieren, wie du die ganze Lösungsorientierung, die ganze Theorie der Lösungsorientierung, des lösungsorientierten Ansatzes im Ganzen siehst.
Kannst du mir ein bisschen mehr auf die Sprünge helfen?
Ich spreche von so diesem Steve de Chaser Ansatz, wo der eigentlich davon ausgeht, dass er sagt, ja, der Lösung ist es egal, warum das Problem entstanden ist. Oder so paradoxe Aussagen wie, für den Schwimmer ist es das Wichtigste, an der Oberfläche zu bleiben. Besser ist es, auf der Lösung zu surfen. Also die Scheiße war einfach so der dieser therapeutische Ansatz, der dahin gegangen ist, dass er einfach die Lösung visualisiert hat und gar nicht auf das Problem eigentlich eingegangen ist.
Aha. Ich denke, man muss schielen. Das ist, was ich persönlich denke. Das möchte ich jetzt nicht dem Buddha in die Schuhe schieben oder so. Wenn du nur Lösungen siehst, dann scheint mir sehr viel Realitätsverleugnung stattzufinden. Also in indischen Traditionen gibt es sehr so ultimative Darlegungen. Die reden dann viel von Erleuchtung, von Bewusstseinseinheit, von transzendenten Erfahrungen. Und das kann sehr, sehr inspirierend sein, ja. Und zugleich scheinen dann so entwicklungspsychologische Bedürfnisse unter den Teppich zu fallen. Und niemand putzt die Klos an diesen Orten, ja, weil alle irgendwie so beschäftigt sind mit der Leuchtung und der Erlangung kosmischen Bewusstseins und so. Also ich brauche das als Verheißung. Ich brauche Utopie. Ich brauche irgendwie eine Wachstumsperspektive. Und es ist irgendwie etwas Radikales zu sagen, du kannst erleuchtet werden. Ja, du kannst das tun. Das ist irgendwie, das hat etwas Elektrisierendes, ja, weil es sagt, weshalb tue ich denn das nicht? Ja, oder was hält mich denn wirklich davon ab? Oder? Andererseits ist mir schon klar, dass Menschen spezifische Bedürfnisse haben und dass in diesen Bedürfnissen eine Abfolge notwendig ist. Und ich glaube nicht, dass diese Abfolge, dass der Gerechtigkeit getan wird, einfach indem ich Lösungen visualisiere. Ich glaube, dass bestimmte Menschen, und ich selber gehöre, zähle mich dazu, eine ganze Pyramide von Bedürfnissen und Erfahrungsnotwendigkeiten haben. Es ist eine Zeit, wo man dir sagt, dass es gut ist, viele Adjektive zu brauchen, ja, weil du gerade die Wie-Wörter gelernt hast in der Schule. Und dann lernst du das Feuer so zu beschreiben mit einer Latte von Adjektiven. Und dann gibt es eine Zeit, wo man dir sagt, dass Adjektivhäufungen kindisch sind. Ja? Und du lernst, dass es irgendwo eine Ökonomie im sprachlichen Ausdruck gibt und dass du das Ding nicht besser machst, wenn du mehr Adjektive reinpfefferst, sondern wenn du das Ding irgendwie griffig machst. Und beides hat seine Gültigkeit. Es gibt eine Zeit, wo es wichtig für dich ist, zu lernen, dieses Metier von Adjektiven einzusetzen. Dann gibt es eine Zeit zu lernen, dass du das ökonomisch verwendest. Ich sehe das in Klöstern, ich sehe das in Meditation. Bevor du nicht bestimmte Grunddinge hinkriegst, wird jede Belehrung einer höheren Etage unwichtig oder einfach träumerisch. Natürlich ist es ein Riesenproblem, weil die Art und Weise, wie du dich konstellierst, auch mit deinen Problemen, mit deiner Selbstwahrnehmung, ist letztlich oft das, was den Wachstum am meisten beschränkt. Die Größe, in der wir uns selber vorstellen können, ist das, was unsere Wachstumschancen am meisten beschneidet. Also mein schielendes Vorgehen wäre so, mit einem Auge auf Verheißung, auf Erwachen, die Möglichkeit, dass dieses stattfinden kann, und mit dem anderen Auge auf die Stolpersteine, ja, von denen du dich vom einen zum nächsten hangelst, ja, und sie gebrauchst, um schrittweise die Treppe heranzusteigen. Wenn du nur die Stolpersteine siehst, dann ist es ein ziemlich trauriges Unterfangen und dann wirst du irgendwie nie fertig. Dann siehst du nur Probleme und keine Lösungen. Wenn du nur die Lösungen siehst, dann scheint mir, kann schon mal was verschütt gehen, weißt du? Es ist wichtig, dass Klos geputzt werden und es ist wichtig, dass Leute, die am Anfang dieses Pfades stehen, genug Klarheit in der Handhabung von Werkzeugen und in dem Erkennen ihrer eigenen Verfassungen kriegen, dass sie das lernen. Und ich sehe nicht, dass man um das herumkommen kann. Ich glaube nicht, dass es spirituelle Abkürzungen gibt, so zum Beispiel durch psychologisches Gelände. Das glaube ich nach über 20 Jahren Klosterleben nicht. Ja. Weil ich einfach weiß, da bleiben Dinge liegen. Wenn du das nicht machst, dann können Dinge in der inspiriertesten Umgebung einfach liegen bleiben. Und da bin ich eigentlich ziemlich ernüchtert. Ja, das hat nicht so begonnen mit mir, als ich zu sitzen begann. Das schien alles möglich und da schien es keine psychologischen Etappen zu geben. Heute sehe ich das, wie ich glaube, etwas nüchterner. Es gibt psychologische Etappen und deine Erkenntnisse und dein Wachstumsprozess hat etwas zu tun mit dem Durchlaufen von Etappen, eindeutig. Und wenn du diese Etappen überspringst oder nicht nimmst, dann bleibst du auf einer Stufe hängen und auf einer anderen Stufe hängen, hast du irgendeine disproportionale Erfahrung und die beiden kommen nicht zusammen. Ich bin der Auffassung, dass Erwachen für ganze Menschen ist und nicht für spirituelle Athleten, die auf eine Weise verkrüppelt sind. Weißt du? Ich bin nicht ganz sicher, ob ich auf das antworte, aber verstehst du, die Visualisierung einer Lösung hat immer auch zu tun mit einer impliziten Visualisierung deines Problems. Und je nachdem, wie du das Problem verstehst, wirst du erfolgreich sein, Lösungen zu finden. Also ob du versuchst, das Problem zu verstehen oder ob du versuchst, die Lösung für das Problem zu visualisieren, du gehst zurück auf irgendeine Vorstellung von Problem. Und da sehe ich keinen Weg, der um eine entwicklungspsychologische Perspektive herumführt. Das ist einfach, es notwendig ist, über bestimmte Dinge Klarheit zu kriegen, bevor andere Dinge überhaupt erst möglich werden. Ist das zu abstrakt?
Nein, also so kurzformel könnte man sagen, lösen ist nicht heilen.
Ja, du kannst Dinge heilen, die du nicht lösen kannst. Weißt du, manchmal findet Heilung statt, ohne dass du gesund wirst dabei. Du kannst heil werden und wirst dennoch sterben. Und das ist, wenn du so quasi lösungsorientiert denkst, dann ist Sterben eine Niederlage. Ja. Ein Blick in die Hochleistungsmedizin wird dich überzeugen von dieser Aussage. Ja, bitte.
Ich habe noch nicht den Unterschied zwischen dem dritten und vierten, zwischen der dritten und vierten Wahrheit verstanden. Also du hast gemeint, die dritte heißt verwirklichen mich.
Ja.
Und die vierte ist der achtfache Pfad. Und
ja.
Ich habe gedacht, dieses Verwirklichen bezieht sich doch sicher auf den achtfachen Pfad, oder?
Ja, die dritte ist die Prognose, weißt du? Die vierte ist die Therapie. Ja, bitte, Rainer.
So habe ich auch immer eine Frage. Ich finde, die erste und die zweite sind so ganz gewichtig. Die dritte ist auch so gewichtig. Die dritte ist fertig. Das können wir auch weglassen, weil.
Okay. Wollen wir abstimmen? Drei Wahrheiten und vier Wahrheiten. Ich denke, die dritte ist, ich weiß, was du meinst, sie hat im Vergleich zu der Wuchtigkeit der anderen, hat sie irgendwie etwas leicht Blässliches. Aber die dritte ist quasi die Hoffnungsbotschaft, ja, aus dem Umstand, dass du im Einzelnen Begehren beilegen kannst, lässt sich schließen, dass da Leiden und Begehren in einem Kausalzusammenhang stehen, aus der Aufgabe von punktuellen Leidensursachen gänzliche Freiheit gefunden werden kann. Ja, aus dem einzelnen Aufheben und Innehalten von Leiden darfst du Gewissheit schöpfen, dass das grundsätzlich möglich ist im Ganzen. Nein, das zweite war das Problem. Das war der Zusammenhang zwischen der Wunschnatur unseres Geistes und seinen Versuchen, Glück zu finden in einer etwas, sagen wir, desinformierten Weise und sich dabei Leid ins Haus zu laden. Ja? Also das Verhältnis zwischen Tanha, Durst in seinen Formen und der Erfahrung von Dukkha. Das Aufhören ist gewichtiger, wenn du das meditativ anschaust, wie wir das am Donnerstagmorgen begonnen haben. Weißt du, so die Bejahung der Endphase, die Bejahung des Verwehens, die Bejahung des Stillstandes und des Aufhörens. Und zu merken, dass in dieser Bejahung, das ist normalerweise etwas, was wir versuchen zu vermeiden, dass in dieser Bejahung ein tiefer Friede liegt, eine tiefe, tiefe, kreatürliche Stille zu finden ist. Das ist mein bester Verkaufsentwurf für heute. Ja. Bitte.
Ja, ich stehe jetzt am Ende dieses Retreats, komme dann wieder in das normale Leben zurück. Und dort warten natürlich schon einige Freunde und haben so ein bisschen die Messer gewetzt. Die werden diesen Heiligenschein bei mir suchen und werden unangenehme Fragen stellen. Zum Beispiel, was sagt denn dein Meister zu der Tatsache, dass wir in Deutschland, in der Schweiz sicherlich auch, eine zunehmende Schere feststellen zwischen Arm und Reich. Es gibt diesen Begriff des Prekariats mittlerweile. Und da fühle ich mich nur ein wenig hilflos. Gibt es eine Art politischen Buddhismus, gibt es eine Art Rhetorik, die du mir vielleicht noch schnell...
Also,
am Sonntag nicht allzu übel wäre.
Du möchtest so ein bisschen buddhistischer Dampfhammer Agitprop.
Es geht also eher um gute Propaganda als um jetzt.
Effiziente Überrumpelungsrhetorik. Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Ja, wir Buddhisten, wir machen Soft Sell, wir sind schlecht, weißt du so.
Ja, es kriegt ja dann den Touch des Privilegierten, des außerhalb des realen Lebens Stehenden. Gibt es Aussagen zu Programmen für sogenannte bildungsferne Schichten? Was wollen wir da tun? Können wir politisch irgendwas formulieren, dass es nicht allzu esoterisch und selbstbezogen aussieht? Mhm.
Ja, ja, ich höre dein Anliegen. Ich denke, das werden wir eines Tages müssen. Es wird die Stunde kommen, wo wir über Buddhismus als eine politische Philosophie nachdenken müssen und seine Implikationen. Aber ich weiß nicht, ob ich für diesen Job ausgeschnitten bin, wirklich. Ich würde dir persönlich raten, suche dir die Freunde mit den Messern sehr, sehr sorgfältig aus. Wenn ich dich coachen sollte, dann würde ich dir empfehlen, hülle dich in eine Aura mystischer Überlegenheit. Nee, ich würde nicht mit Heiligenschein, weniger ikonografisch, mehr so heiter. Unangreifbar, das ist, mach sie neugierig.
Buddha-Zitate vielleicht.
Ich würde wenig hergeben, weißt du, ich würde mir wenig Angriffsflächen leisten, ich würde, sei subversiv und ansteckend, lächle. Mach Metta-Übungen. Gut, dürfen wir auf dieser heiteren Note enden. Für morgen, Qigong, wie gehabt, sitzen auch, wie gehabt, die jemand vom Management, wahrscheinlich die Devi, wird ihr um 7 Uhr reinkommen und euch eine Viertelstunde lang vor dem Frühstück ein paar praktische Sachen ans Herz legen. Und wir sehen uns dann für eine Schlussrunde nach dem Putzen und nach der Frühstückszeit. Das Frühstück wird nicht mehr in edlem Schweigen sein. Und ich möchte euch warnen, also, dass ihr Das ist der Moment, wo ihr von edlem Schweigen zu edler Rede übergeht. Ja, beim Frühstück wird es stattfinden, dass ihr euch jetzt schon bereits, dass ihr nicht erschreckt morgen früh. Und wir werden uns dann nach dem Hausputz und den Arbeiten hier nochmal schweigend zusammenfinden und den Rest des Morgens miteinander bestreiten. Ja? Ich drücke mal hier auf den Knopf.